Deutschlandfunk.
Seit ein paar Tagen Waffenruhe. Im Gazastreifen wird offiziell nicht mehr gekämpft. Für den britischen Arzt Joe Simpson verändert das viel.
Seit dem Waffenstillstand gibt es zum Glück viel weniger neue Traumata, also weniger Verletzungen durch Explosionen, Schusswunden und sowas.
Und trotzdem, sagt er, sind die Menschen kaum erleichtert. Es geht ihnen einfach zu schlecht.
Einige Mitarbeiter in Gaza haben gesagt, dass wirklich jeder hier traumatisiert ist. Und ich denke, das lässt sich kaum bestreiten. Wenn man sich ansieht, was alle hier durchgemacht haben, ist wirklich niemand verschont geblieben.
Es braucht jetzt endlich eine stabile Lösung. Offene Fragen müssen geklärt werden. So schätzt das unser Korrespondent vor Ort ein, Julio Segador.
Die Entwaffnung der Hamas, die Demilitarisierung des Gazastreifens. Also das sind alles ungelöste Punkte, die jetzt anstehen in Phase 2.
Hilfe, Hunger, Hoffnung. Was passiert in Zukunft mit Gaza? Das fragen wir uns heute.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Ilka Knigge.
Das bin ich. Hi. Und das hier ist euer täglicher News-Podcast mit persönlichen Perspektiven. Wir sprechen mit Menschen, die an den Nachrichten, die uns jeden Tag erreichen, nah dran sind. Und dazu gibt's die Hintergründe. Es ist Freitag, der 17. Oktober. Auch im Gazastreifen jubeln die Menschen, als klar ist, es gibt einen Deal zwischen Israel und der Hamas. Ein Waffenstillstand kommt. Aber neben dem Jubel geht's vielen Menschen weiterhin schlecht. Sie haben 2 Jahre Krieg hinter sich. Viele brauchen dringend medizinische Hilfe. Er ist dafür aus London in den Gazastreifen gereist.
I'm Dr. Joe Simpson and I'm a doctor working with Cadis ED, working in emergency departments and carrying out medical evacuations in the Gaza Strip.
Joe Simpson ist schon zum 6. Mal für die deutsche Hilfsorganisation CADUS in Gaza. Das erste Mal war er dort letztes Jahr im Mai. Joe ist Notarzt. Ich erreiche ihn heute in Deir al-Balah. Dort ist er untergebracht. Joe, wie geht's dir heute?
I'm okay.
Mir geht's gut und ja, ich habe heute einen freien Tag vom Feldkrankenhaus. Ich versuche einfach, mich zu entspannen, was zu schlafen, sowas eben.
Relax and get some sleep and that kind of thing.
Since the ceasefire came into effect. Was hat sich für dich und deine Arbeit verändert, seit der Waffenstillstand in Kraft getreten ist und die noch lebenden israelischen Geiseln nach Hause gebracht wurden?
Die Art der Arbeit hat sich verändert. Seit dem Waffenstillstand gibt es zum Glück viel weniger neue Traumata, also weniger Verletzungen durch Explosionen, Schusswunden und sowas. Allerdings sehen wir immer noch sehr viele alte Traumata. Wir kümmern uns also um Menschen, die offensichtlich schon vor dem Waffenstillstand schwere Verletzungen erlitten haben und immer noch Pflege benötigen. Aber wir sehen auch viele vernachlässigte medizinische Fälle. Das sind Patienten mit Bluthochdruck, Diabetes und vielen anderen chronischen Erkrankungen, die während des Krieges nicht die notwendige Behandlung bekommen haben. Und jetzt sehen wir die Folgen davon. Hinzu kommen die ganzen Auswirkungen auf Menschen, die unter wirklich sehr unhygienischen Bedingungen gelebt haben, weil sie in den letzten Jahren gezwungen waren, von Zelt zu ziehen. Aber auch Unterernährung, Menschen mit geschwächtem Immunsystem und schlechter Wundheilung. Wir sehen jetzt also wirklich alle Auswirkungen der Gewalt und der mangelnden Versorgung der letzten 2 Jahre.
So we're just really now seeing all the effects of all the violence and the lack of care that's been there over the past 2 years.
Under which conditions do you work? Und unter welchen Bedingungen arbeitest du? Ich meine, an vielen Orten in Gaza gibt es ja weder Strom noch frisches Wasser.
In
unserem Feldkrankenhaus arbeiten wir in Zelten. Also mussten wir viel Arbeit reinstecken, alles so hygienisch und funktional wie möglich zu gestalten, damit wir den Patienten eine gute Versorgung bieten können. Die meisten Medikamente, die wir in entwickelten Gesundheitssystemen als unverzichtbar betrachten würden, sind entweder nicht verfügbar oder nur in sehr begrenzter Menge da, sodass nur die dringendsten Fälle versorgt werden können. Das bedeutet, dass wir Patienten sehen, die mit behandelbaren Erkrankungen zu uns kommen, die wir aber nicht behandeln können. Es bedeutet auch, dass viele Patienten nicht die Operationen erhalten können, die sie benötigen, weil es einfach nicht genug Chirurgen und nicht genug Geräte gibt, um die Eingriffe durchzuführen. Und es bedeutet, dass Patienten unnötige Infektionen bekommen, die zu unnötigen Todesfällen Stellen führen, weil es an Ausrüstung mangelt und weil wir unter unhygienischen Bedingungen arbeiten müssen. In dem Feldkrankenhaus, in dem ich arbeite, gibt es normalerweise Strom. Vor einigen Monaten gab es aber eine Zeit, in der Strom rationiert wurde. Da gab es Tage, an denen stundenlang kein Strom verfügbar war, selbst im Krankenhaus, außer in den wichtigsten Bereichen.
Was würdest du sagen, wie geht es den Menschen?
So, a few members of staff in Gaza have said to me that really everybody here is traumatized.
Einige Mitarbeiter in Gaza haben gesagt, dass wirklich jeder hier traumatisiert ist. Und ich denke, das lässt sich kaum bestreiten. Wenn man sich ansieht, was alle hier durchgemacht haben, ist wirklich niemand verschont geblieben. Die überwiegende Mehrheit der Menschen musste mehrfach umziehen, was bedeutet, dass sie ihren bisherigen Wohnort, den sie als ihr Zuhause betrachtet haben, verlassen mussten und jetzt in Zelten leben, wo es keine richtigen Toiletten und keinen Zugang zu sauberem Wasser gibt. Das führt dazu, dass die Menschen ständig krank werden. Es bedeutet, dass sie kein normales Leben führen können. Auch heute noch, nach dem Waffenstillstand, verbringt die überwiegende Mehrheit der Menschen ihre Tage damit, ihre Grundbedürfnisse zu befriedigen. Das heißt, sie suchen nach Nahrung, nach Wasser und versuchen immer noch, eine angemessene Unterkunft zu finden. Denn seit Beginn des Krieges leben viele Menschen, wie ich schon gesagt habe, in Zelten, die im Sommer viel zu heiß und im Winter sehr kalt sind und möglicherweise überflutet werden. Und jeder hier kennt Menschen, die in diesem Krieg getötet oder schwer verletzt wurden. Ich denke, die Menschen im Gazastreifen haben eine Widerstandsfähigkeit bewiesen, die sich die meisten von uns nicht vorstellen können, wenn sie all das durchmachen und trotzdem weiter funktionieren.
Wie hältst du das selbst durch?
Ich versuche, wie wohl jeder, mich davon abzugrenzen. Man sieht schockierende und verstörende Dinge und man muss einfach versuchen, diese Dinge nicht zu vergessen, sondern sie an einem Ort in seinem Kopf zu speichern, wo sie einen nicht daran hindern, seine Arbeit zu tun oder sein Leben zu leben, wenn man nicht bei der Arbeit ist. Und ich denke, wir stützen uns auf unsere Kollegen und unsere Unterstützer zu Hause und versuchen einfach, diese Dinge zu verarbeiten. Ich meine, manche dieser Dinge, die wir sehen, lassen sich nicht auf positive Weise verarbeiten, aber man muss einfach versuchen, trotz dieser Dinge weiterzumachen.
Was braucht ihr und die Menschen in Gaza am dringendsten?
Ich arbeite ja im Gesundheitswesen, also bin ich da nah dran. Also weiß ich, dass die Menschen dort lebenswichtige Medikamente brauchen, dass sie Zugang zu lebenswichtiger Ausrüstung haben müssen, zum Beispiel für die Rekonstruktion von Gliedmaßen und dass sie Zugang zu hygienischen Gesundheitsbedingungen brauchen. Aus gesundheitlicher Sicht muss also einfach eine riesige Menge an humanitärer Hilfe in das Land kommen. Aber ich weiß auch, dass es in allen Bereichen Bedarf gibt. Also sauberes Wasser zum Beispiel, hast du gerade schon erwähnt. Ein großer Teil der Bevölkerung im Gazastreifen hat immer noch keinen Zugang zu sauberem Wasser, was zu Krankheiten führt. Die Menschen haben keinen Zugang zu angemessenen Unterkünften. Das sind alles absolut grundlegende Bedürfnisse der Menschen. Ich könnte dir natürlich eine lange Liste von Dingen nennen, die die Menschen im Gesundheitsbereich brauchen. Aber es bräuchte auch all die anderen Dinge, die es zum Leben braucht.
The other things that make life livable as well.
Ob die Waffenruhe im Gazastreifen stabil bleibt und die Menschen all das, was sie brauchen, auch bekommen können, das hängt davon ab, wie die Verhandlungen weitergehen. Ob Phase 2 von Trumps Plan für Gaza umgesetzt wird. Schauen wir auf den aktuellen Stand. Mein Kollege Julio Segador in Tel Aviv berichtet für uns über Israel und die palästinensischen Gebiete. Julio, wir bekommen ja immer mehr Details über das Ausmaß der Zerstörung im Gazastreifen. Nimm uns bitte mal mit. Wie sieht's dort aus?
Da liegen 55 Millionen Tonnen Schutt. Das ist so viel wie 13 Mal die Pyramiden von Gizeh. Das muss man sich einmal vorstellen. Also da ist eine komplette Zerstörung. Wir haben Daten, dass fast 80% aller Gebäude zerstört worden sind im Gazastreifen. Und die Menschen, die kämpfen ums Überleben, schlicht ums Überleben. Und man kann nur hoffen, dass jetzt auch die Hilfsmittel reinkommen. Und das muss sich jetzt wirklich ändern. Noch ist es nicht so weit. Der Grenzübergang Rafah ist noch nicht geöffnet. Da gibt es viele, viele Diskussionen, warum der noch nicht geöffnet worden ist. Jetzt heißt es, er soll am Sonntag geöffnet werden. Man kann es nur hoffen. Das ist das A und O, dass mehr Hilfe schnell in den Gazastreifen reinkommt.
Was passiert politisch gerade rund um die Waffenruhe in Gaza?
Ja, das klingt dann nicht so gut, was da gerade politisch passiert, weil sich alle Parteien eigentlich in den Haaren liegen. Das war ja eigentlich vereinbart worden, ohne dass eine Zahl genannt wurde, dass alle Totengeiseln auch an Israel überstellt werden, und zwar am Montag. Das ist nicht geschehen. Es sind bisher erst 9 tote Geiseln überstellt worden an Israel. Und die Hamas sagt, sie findet die anderen schlicht nicht und sie bräuchte schweres Gerät, um an die Orte eben heranzukommen, wo die Leichen liegen. Jetzt hat eben Israel damit gedroht, dass sie militärisch weitermachen. Also man sieht, es hakt überall bei diesem Friedensplan. Das liegt ein bisschen auch daran, dass vieles sehr, sehr vage formuliert worden ist. Also ohne Zahlen, ohne zeitliche Ultimaten. Da ist nur gesagt worden, die sollen zurückgegeben werden. Und wir wissen selber, was so soll Aufforderungen wert sind. Da kann man viel, viel rein interpretieren. Und ja, man sieht einfach, wie viele Fallstricke es gibt, damit der Friedensplan auch wirklich umgesetzt wird.
Ja, Stichwort Hamas. Wir lesen ja, dass sie aktuell auch präsent auf den Straßen von Gaza sind, wie so eine Art Polizei. Was bedeutet das konkret?
In der nächsten Phase der Friedensvereinbarung, der sogenannten zweiten Phase, die jetzt schon verhandelt wird, geht es ja um diesen Knackpunkt auch, die Entwaffnung der Hamas, die Demilitarisierung des Gazastreifens. Und die Hamas hat eigentlich von vornherein schon gesagt, also so einfach wird das nicht gehen. Und mit den Bildern, die wir gesehen haben, dass sie uniformiert und maskiert wieder, du hast es ja gesagt, so als Ordnungsmacht quasi auftreten im Gazastreifen, dann lässt sich dieser Knackpunkt in der Tat nicht umsetzen. Und die Hamas lässt nicht nur ihre Muskeln spielen, sie hat auch zur Warnung jetzt sehr, sehr viele Menschen hingerichtet, exekutiert. Das sind angebliche Kollaborateure, die von Clans, die mit der israelischen Armee zusammengearbeitet haben. Und das ist eine deutliche Warnung an alle. Also die Hamas ist noch hier. So einfach werden wir uns hier weder entwaffnen noch vertreiben lassen.
Es heißt ja, wir stecken gerade so zwischen Phase 1 und 2 des Trump-Plans für Gaza. Wer verhandelt da denn gerade mit wem? Wie kann es weitergehen?
Ja, es verhandeln nicht die beiden miteinander, die eigentlich miteinander reden müssten, nämlich Israel und die Hamas. Nein, das läuft wie eigentlich von Anfang an über die Vermittlerstaaten. Und du hast völlig recht, es wird jetzt gerade versucht, diese Phase 2 zu beginnen. Aber ich habe schon gesagt, da gibt's enorme Knackpunkte. Einen habe ich ja schon genannt, das ist die Entwaffnung der Hamas. Ein anderer Knackpunkt ist, dass sich das israelische Militär zurückzieht, noch weiter zu einer zweiten Linie. Es gibt noch weitere schwierige Punkte in Phase 2. Da soll eine Technokratenregierung jetzt eingesetzt werden, die sozusagen den Gazastreifen verwalten soll. Und für die Sicherheit, und das ist auch ein Punkt jetzt in Phase 2, soll eine internationale Schutztruppe aufgestellt werden, die dann in den Gebieten, wo die Israelis nicht mehr sind, auch für Ordnung sorgt. Das hieße dann, dass die möglicherweise auch auf Hamas-Kämpfer treffen. Also das sind alles ungelöste, aber sehr, sehr schwierige Punkte, die jetzt anstehen in Phase 2.
Ja, du hast gerade gesagt, Stichwort Technokratenregierung. Also es ist ja wirklich auch die große Frage, die über allem hängt, wer denn Gaza künftig regiert und verwaltet. Wie positioniert sich da denn die palästinensische Autonomiebehörde, die ja im Westjordanland regiert?
Ja, die PA, die palästinensische Autonomiebehörde, die sagt ganz klar, wir können das und wir stehen bereit. Und das wiederum wird von Israel zum einen abgelehnt, weil sie sagen, das hat schon im Westjordanland nicht funktioniert, das wird in Gaza schon dreimal nicht funktionieren. Und es ist auch wirklich sehr, sehr fraglich, ob die Hamas, die PA, die ja von der konkurrierenden Palästinenserfraktion Fatah dominiert wird, ob die das akzeptiert. Deshalb ist man ja auch so skeptisch, dass das funktioniert.
Was bedeutet all das für die Menschen im Gazastreifen? Du hast eben gesagt, eigentlich steckt man so zwischen diesen Phasen. Es gibt ganz viele ungeklärte Punkte und die Hamas patrouilliert eigentlich da wieder auf den Straßen.
Also langfristig, und so verstehe ich auch die Interviews, die unsere Kollegen dort im Gazastreifen mit den Menschen machen, viel Lust, dass die Hamas weiter dort das Sagen hat, haben die nicht, weil sie sagen, naja, die Hamas ist ja auch mitverantwortlich. Mein Eindruck ist, und das ist wirklich ganz frappierend bei allen Interviews, die unsere Kollegen machen, mit denen wir arbeiten, die wir auch für unsere Beiträge verwenden, den Menschen geht's nur um das Jetzt. Jetzt, wir wollen überleben.
Weitere 4 Wochen wird Notarzt Joe Simpson noch im Gazastreifen sein und so vielen Menschen helfen, wie er kann. Dann geht's heim nach England. Ich wollte von ihm am Ende noch wissen, hast du vor, nochmal nach Gaza zurückzukehren?
I'm undecided.
Ich bin unentschlossen, wie viele andere, die in diesem Umfeld arbeiten, sowohl internationale als auch lokale Mitarbeiter, bin ich müde. Es ist anstrengend, das ganze Leid hier zu sehen und ich glaube, das wirkt sich mit der Zeit auf einen aus. Und es ist auch das Gefühl von Verletzung oder Hilflosigkeit, wenn man weiß, dass das, was man anbieten kann, nicht ausreicht, um die Lücke zu füllen. Deshalb muss ich mir etwas Zeit nehmen, um darüber nachzudenken. Jetzt, wo der Waffenstillstand in Kraft getreten ist, werden wir abwarten, ob er hält, und dann werde ich später eine Entscheidung treffen.
Das war Unboxing News. Ich bin Ilka Knigge. Danke euch fürs Zuhören und danke an das Team der Folge. Anna Maibaum, Ingo Rockenberg, Jana Niehof und Alex Hart. Und jetzt, bis bald.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag in der Deutschlandfunk-App.